Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Halleluja. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, der hohe Priester und das schützende Blut. Na, klingt schon mal total interessant, gell? Deswegen bist du heute Morgen aufgestanden. Reiß dich vom Sitz, dieser Titel. Okay, gut. Er wird dich wahrscheinlich vom Sitz reißen, wenn wir fertig sind mit dieser Besprechung. Das ist nämlich wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich lese eine Schriftstelle dazu vor, zum Eingang hier, und zwar Hebräer Kapitel 4, Verse 14, 15 und 16. Im Hebräerbrief geht es vor allem um den Hohepriester Jesus. Jesus, was er gemacht hat für uns und dass er ein Hohepriester ist. Du sagst, Hohepriester, das klingt so nach Altem Testament. Aber das ist eigentlich gar nicht richtig. Wir haben heute einen Hohepriester, einen ewigen Hohepriester, und das ist Jesus. Und der hat Sachen zu tun, die hammer extrem wichtig sind für dich und für mich. Also ohne ihn, sag ich jetzt mal, geht nicht viel. Und wir lesen jetzt zunächst mal Hebräer Kapitel 4, Verse 14, 15 und 16. Wie gesagt, meine Bibel, ich kann eigentlich den Dingens hier weglegen. Ich kann den Teil hier nehmen. Die ist nicht mehr ganz neu, das seht ihr. Die habe ich mir wenige Tage vor der Geburt meines Sohnes gekauft in den 90ern. Und ich muss zugeben, der Bub schaut noch besser aus als diese Bibel. Okay, Hebräer Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist. In allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist. Schau, das ist aber so ein Strich, den man überlesen kann, der ausgedeutet werden muss. Wenn Jesus alles in gleicher Weise wie wir, wenn Jesus in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, dann hat er alles. Deine Einsamkeit, deine Schulden, deine unbefriedigten Triebe, alle diese Dinge, die hat Jesus dann auch miterlebt. Er hat sich aber nicht in einer sündhaften Art und Weise abgeholfen, sondern er hat es durchlitten, damit er dich dann würdig vor Gott vertreten kann. Ich lese mal weiter. Der in allem, in jeder Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Was ist der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Barmherzigkeit ist, wenn du nicht kriegst, was du verdienst. Hast was Schlimmes getan und kriegst die Strafe nicht, die du verdienst. Das ist Barmherzigkeit. Gnade ist, wenn du bekommst, was du nicht verdienst. Du hast nichts Besonderes gemacht und Gott beschenkt dich trotzdem, einfach weil du bist. Könnt ihr den Unterschied sehen? Barmherzigkeit ist, du kriegst nicht, was du verdient hast. Gnade ist, du kriegst, was du nicht verdient hast. Kannst du heute Nachmittag ein bisschen drüber nachdenken? Amen. Auf jeden Fall, auf was ich raus will, ist Folgendes. Wir können mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade und Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gott kommt ziemlich selten zu früh, aber wenn man es richtig angeht, dann kommt er auch nicht zu spät. Und da fängt es schon an, gell? Du sagst, ja, aber, ich weiß, bei dir ist er schon zu spät gekommen. Er ist auch bei Lazarus seiner Zeit zu spät gekommen. Aber eigentlich ist er doch nicht zu spät gekommen. Weil er sich dann, als alles zu Ende war, in noch größerer Weise verherrlicht hat. Und anstatt Lazarus nur zu heilen, hat er ihn von den Toten auferweckt. Okay, aber ich fange jetzt mal so an. Ich habe in diesen Tagen in einer überregionalen Zeitung gelesen, einen Artikel, eigentlich nur eine Überschrift. Es ging nämlich um Folgendes. Seine Bedenken Ostern gegenüber. Ostern ist ja so eine Sache. Das Christentum, schreibt der Mann, ist voll mit Absurditäten. Amen. Jungfrauengeburt, Auferstehung, Wunder, Dreieinigkeit, hallo, das sind alles Dinge, verstehst du? Ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass es das alles nicht gibt. Aber was ihn am meisten geplagt hat, ist Folgendes. Warum in Gottes Namen und in aller Welt hat Jesus so furchtbar leiden müssen am Kreuz? Warum hat Gottes Sohn am Kreuz sterben müssen, gefoltert, zerschlagen, zerbrochen jetzt nicht, aber hey, zerfetzt, ausgepeitscht? Warum hat er das machen müssen? Warum hing er dann so am Kreuz und hat geschrien und ist dann gestorben. Warum? Hätte er nicht einfach anders sterben können, friedlicher, einfach einschlafen oder irgendwie sowas? Warum musste Jesus so grausam sterben? Das hat ihn also wirklich beschäftigt. Der Sohn Gottes, der stirbt wie ein gemeiner Verbrecher. Und ich sage jetzt mal, warum? Als Jesus hier auf der Erde war, war das eigentlich, sein ganzes Leben, war eigentlich eine Zertifizierung zum ewigen Hohepriester. Denn um Hohepriester zu sein, muss Jesus alles durchleiden, was der Mensch durchleiden kann, damit er das nachfüllen kann und dann vor Gott bringen kann. Was macht ein Priester? Ein Priester vertritt die Interessen des Volkes vor Gott. In anderen Worten, er vertritt deine Interessen vor Gott. Okay, du hast ein Problem, du gehst damit zum Priester und der Priester geht mit dieser Sache für dich vor Gott. Jetzt ist es gut, dass wir Jesus als Priester haben. Jesus kriegt seine Gebete erhört. Glaubst du das? Wer glaubt das? Winkt mal, wenn du das glaubst. Jesus kriegt seine Gebete erhört. Wenn also er dein Gebetsanliegen zu seinem Anliegen macht, dann hast du die Erhörung in der Tasche. Stimmt das? Also ist es absolut wichtig, dass wir den Hohepriesterdienst verstehen und an den glauben, damit der Hohepriesterdienst für uns richtig wirksam wird, so richtig in Schwung kommt. Denn all diese Dinge, die funktionieren durch Glauben. Alles bei Gott funktioniert durch Glauben. Und eben musste an den Hohepriesterdienst Jesu auch glauben. Schon diese ganzen Dinge, die ihm widerfahren sind, alles, dass es ihm schlechter ging als allen anderen Leuten. Dass er mehr erniedrigt worden ist als alle anderen. Dass er so furchtbar gelitten hat. Das hat er alles gemacht, um das Leiden jedes einzelnen Menschen nachvollziehen zu können und dann in der richtigen Form vor Gott bringen zu können. Alles, was du leidest, versteht Jesus vollkommen. Er versteht es völlig. Er kann sich völlig in dich hineinversetzen, weil er dasselbe schon durchgemacht hat. So, wenn du dich jetzt also mit deinem Anliegen zu ihm wendest und sagst, und da vor dich hin brabbelst und es gar nicht so richtig artikulieren kannst, dann weiß er trotzdem, was du meinst, weil er schon da war. Ich muss es vielleicht nochmal klar sagen. Was hat Jesus alles durchgemacht? Ich kann jetzt nicht auf Details eingehen, aber bestimmte Einzelheiten muss ich nochmal rausholen. Gott im Himmel, dem geht es super gut. Amen. Der kriegt ständig nur Applaus und Lobpreis und Anbetung von allen möglichen Leuten. Man liest ihm jeden Wunsch von den Lippen ab. Er muss überhaupt nichts groß machen. Er hört nur gute Sachen. Er hört ständig, dass er der Größte ist, der Schönste, der Beste. Die fallen ständig nieder. In der Bibel kannst du nachlesen. Und werfen sich nieder und beten ihn an, weil sie wieder einen neuen Aspekt seines Wesens gesehen haben und weil es sie so begeistert und wow. Er weiß nichts von Leiden. Aus Gerechtigkeitsgründen müsste Gott mal vom Himmel auf die Erde. Und dort müsste er nicht in ein populäres Volk hineingeboren werden, mit dessen Pass man überall reinkommt, sondern ins Unpopulärste. Und das haben wir schon mal gemacht neulich. Wir sind jetzt schon mal durchgegangen. Ich mache das jetzt nur im Schnelldurchlauf. Was ist das Volk, das von den Vereinten Nationen am meisten kritisiert wird, am meisten verurteilt wird, gegen das am meisten Resolutionen verabschiedet werden? Weiß es jemand? Fängt mit I an und hört mit L auf. Israel. Okay, also wir wissen, Jesus müsste ein Jude werden. So, damit er weiß, wie das ist, wenn man zu einem verachteten und ausgestoßenen Volk gehört, das ständig nur kritisiert wird. Und dann müsste er aus Demütigungsgründen in eine Familienlinie hineingeboren werden, die mal mächtig war, königlich war, aber jetzt keinerlei Privilegien mehr hat. Jetzt müssen sie arbeiten wie alle anderen auch. Also lassen wir ihn von David abstammen, aber David und seine Generationen, seine Geschlechter, die haben das so versemmelt, dass er jetzt ein armer, junger Mann ist, der Ziehvater und die Mutter von Jesus in Nazareth, nicht in Jerusalem auf dem Thron, sondern in Nazareth in der Werkstatt. Handwerkerwerkstatt, Schreinerwerkstatt. Da muss er hin. Zu armen Leuten muss er geboren werden. Wenn er geboren wird, dann dürft kein Kinderarzt und keine Hebamme um ihn herum sein, sondern am besten Kameltreiber oder irgendwie jemand, der ihn auf jeden Fall nicht beachtet. So richtig im Stress muss das alles ablaufen. Und dann muss auch gleich der Staat hinter ihm her sein und versuchen, ihn zu töten, sodass er fliehen muss, als richtiger Asylant, verstehst du? Nicht als Wirtschaftsflüchtling, Gott segne diese Leute, sondern als jemand, dem er wirklich ans Leben will, sodass er weiß, wie das ist, dass er weiß, wie das ist. Und dann muss er wieder zurückkommen und dann muss der Staat immer noch was gegen ihn haben, sodass der Vater aus einem Bundesland quasi, aus Judäa, umzieht nach Galiläa, um dort mehr Ruhe zu haben. Also so richtig Stress von der Regierung muss er haben. Und Und er muss lauter gute Sachen tun. Und für diese guten Sachen muss er verurteilt und verdammt werden. Dinge muss er tun, die nur Gott tun kann, zum Beispiel einen Toten auferwecken. Und dafür muss man ihn dann nicht loben, sondern dafür muss man ihn dann töten wollen. Genauso kam es ja auch. Er hat Lazarus auferweckt von den Toten und die Juden sind übereingekommen, die Hohepriester und so weiter, ihn zu töten. Überleg mal, du tust was, was nur Gott tun kann und die wollen dich auf die Seite räumen. Du denkst, wenn mal Wunder passieren, yo, dann geht's los, dann kommen die Leute und dann bekehren sie sich. Oder sie hängen dich auf. Okay, das sind alles Dinge, die möglich sind. Okay, da geht's, in der Bibel geht's wesentlich härter zu, als du denkst. Sein Buchhalter, der muss ihn total betrügen. Das hat Judas gemacht, als sie ihn bestohlen hat. Und dann muss es einen geben, dem er sich selber als Gott geoffenbart hat, dem er seine Herrlichkeit gezeigt hat, dem er Privilegien, göttliche Privilegien gegeben hat, zum Beispiel indem er ihn auf dem Wasser hat laufen lassen. Und die Person, die ihm so viel verdient, die muss ihn dann vor seinen Feinden, so dass er es hört, verleugnen. Und nicht nur einmal, sondern dreimal. Hey Leute, das ist der Hammer. Überleg dir das mal. Du hast gute Freunde, mit denen du ein Herz und eine Seele bist. Und du gibst denen Geld und du nimmst sie mit auf den Urlaub und du machst alles Mögliche für die. Du schätzt die, du liebst die, du siehst das Potenzial in ihnen. Und die, wenn es hart auf hart kommt, lassen dich sitzen und verleugnen dich und sagen, nie gekannt. Wenn die Polizei kommt und dich verhaftet, den haben wir nie gekannt. Oh nein, nein, wir haben ganz, ganz andere Ansichten als der. Furchtbar. Das ist Jesus alles passiert. Warum? Ihr Lieben, das ist die Zertifizierung als Hohepriester. Er hat es alles durchlebt, um sein eigentliches Ziel, die ewige Position als Hohepriester anzustreben. Und dann ist es natürlich auch so, dass er keines normalen Todes sterben darf, beziehungsweise erst einmal muss er gefoltert werden, weil er kennt ja den Schmerz nicht. Gott im Himmel kennt den Schmerz nicht. Also muss er mal so richtig den Schmerz durchleiden. Ja, und das hat Jesus getan, als die Römer ihn geprügelt haben. Und dann darf er auch keinesfalls eines friedlichen Todes sterben, umgeben von seiner Familie, sondern er muss einen üblen Tod sterben am Kreuz, damit er weiß, wie das ist. Und wenn wir schon bei Familie und so weiter jetzt sind, nochmal ganz kurz. Es darf natürlich keine Frau für ihn geben, damit er weiß, wie das ist, wenn man zwar eine gerne hätte, aber keine kriegt. Und Kinder muss er zwar wollen, aber darf er auch keine kriegen. Er muss voller Verlangen zu den Füchsen schauen, die Höhlen haben, wenn sie gerade sich vermehren und Junge kriegen und so weiter. Und er muss die Vögel in der Brut anschauen und muss sich denken, Vögel haben Nester, aber ich habe nicht keinen Ort, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Jesus kann also dein Leiden an deiner Ledigkeit vollkommen nachvollziehen. Er kann das vollkommen nachvollziehen. Er kann das Leiden der Einsamkeit, der Unerfülltheit, was auch immer das ist, das du leidest, kann er hundertprozentig nachvollziehen. Deswegen, dass er es nachvollziehen kann, hat er es überhaupt durchlitten. Für dich, um deinetwillen. Wenn du dich anstrengst und gute Leistung bringst und es wird nicht honoriert und wieder nicht honoriert, im Gegenteil. Deine eigene Familie, die läuft zum Schluss hinter dir her und sagt, der spinnt, der ist verrückt, wir müssen ihn ins Bezirkskrankenhaus einliefern lassen. Haben sie bei Jesus alles gemacht, denn sie sagten, er ist von Sinnen, sie suchten ihn zu greifen. Seine eigene Familie. Das hat er alles gemacht aus einem einzigen Grund, damit er dein Leiden nachfühlen kann. Das ist nämlich, so muss ein richtiger Hohepriester zertifiziert sein. Verstehst du? Der vollkommene Hohepriester. Mit was kann man das vergleichen? Wir sind hier in der Gegend von Grafenrheinfeld. Und in Grafenrheinfeld hat lange Zeit ein Kernkraftwerk gestanden. Steht immer noch dort, wird jetzt abgewickelt. Und dort sind Leute beschäftigt. Reaktorfahrer, oder gewesen, Reaktorfahrer, Schichtleiter, Direktoren, die dort Arbeit tun. Jetzt muss man wissen, dass die natürlich extrem gesichert sind, diese Bereiche. Nennt man Redundanz. Das ist ein Ventil, das wichtig ist, nicht nur einmal gibt, sondern dreimal. Ja, und Stromkreise noch und nöcher und Kühldinger und alles Mögliche. Und da musst du erstmal einen Durchblick behalten und das musst du erstmal bewältigen. So nehmen die also Wissenschaftler her, Physiker und Chemiker und was weiß ich was alles. Und die trainieren die dann, die zertifizieren die dann. Es dauert ungefähr, was weiß ich, 5 Jahre, bis du als Reaktorfahrer zertifiziert bist, bis du das Ding überhaupt bedienen darfst. Und dann, bis du Schichtleiter bist, dauert es noch länger und Direktor ist dann nochmal was anderes. Also du musst da den Durchblick haben, du musst da einen Überblick haben, du musst da kompetent sein. Und bei Jesus hier unten auf der Erde, in seinem Dienst, das war exakt genau dasselbe. Das war eine Zertifizierungsmaßnahme für Jesus. Denn eigentlich wollte Jesus nicht ans Kreuz. Jesus wollte auferstehen und sich dann auf den Thron setzen im Himmel. Um uns zu vertreten, um deine Gebetsanliegen vor Gott zu bringen in einer Art und Weise, dass sie erhört werden, garantiert erhört werden. Also ich finde, es ist ein nobles Ziel. Ja, das ist ein Lebensinhalt. Und es wird in alle Ewigkeit sein. Er wird in alle Ewigkeit Hohepriester sein. Jetzt muss ich vielleicht mal am Anfang anfangen. Also das Priesteramt und so weiter erklären ganz kurz. In der Bibel steht, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Denn das Leben der Seele ist im Blut. Und ihr wisst, was Gott gemacht hat, nachdem Adam und Eva gesündigt haben. Er hat Tiere hergenommen und hat das Fell genommen, um sie zu bekleiden. Bedeutet, die Tiere sind gestorben, die hat Gott geschlachtet. Und er hat das Blut genommen, dieser Tiere, um die Sünden dieser Leute, der Menschen, zu bedecken. Tiere sind keine Menschen, Menschen sind keine Tiere. Die haben zwar Überschneidungen, Menschen sind in einer gewissen Weise durchaus ein Säugetier, aber ist gleichzeitig etwas anderes als ein Tier. Wenn man dir sagt, der Mensch ist nur ein Tier, dann lügen die, das stimmt nämlich gar nicht. Okay, du bist mehr als das. Deswegen kann das Blut von Böcken und Kälbern und von Opfertieren deine Sünde nicht wegnehmen. Das kann die Sünde nur bedecken. Und das machen die Leute seit Kain und Abel. Abel hat, ihr wisst, ein Lamm geopfert. Kain hat wieder was anderes geopfert. Auf die beiden gehen wir nachher noch ganz kurz ein. So, die Priester haben grundsätzlich immer Blut hergenommen und haben Tiere geopfert, das Blut hergenommen, um damit eben Sühnung zu erwirken. Das Blut der Tiere konnte die Sünden und die Sündennatur des Menschen nicht auslöschen. Konnte sie nur bedecken, sodass Gott sie weiterhin gesegnet hat. Denn das wollten die Menschen ja von Anfang an, Gottes Segen. Und gleichzeitig ihren eigenen Willen durchsetzen. Aber das geht natürlich nicht. Du musst dich für eins entscheiden, entweder Gott oder deinen Willen. Und es ist gut, wenn Gott und dein Wille übereinstimmen. Ansonsten kriegst du Probleme, hast du wahrscheinlich schon. Gut, also wir sind jetzt im Alten Testament. Da kam einmal im Jahr der Hohepriester mit seinem Gewand an. Hohepriester hatte ein sehr, sehr würdevolles Gewand. Mann sah der aus, mit einem Turban, da stand drauf, heilig dem Herrn. Und Edelsteine, die an den Schulterklappen befestigt waren, da waren die Namen Israels, hatte der Stämme Israels eingraviert. Nicht draufgeschrieben, sondern graviert, unauslöschlich. So, der Priester hat also die Stämme Israels auf den Schultern getragen. Und dann sollte sich nochmal so ein Brustschild machen. Vier Reihen mit jeweils drei Steinen. Auf diesen Edelsteinen standen auch wieder die Namen der Stämme Israels drauf. Das war dann nahe an seinem Herzen. Deswegen war der Brustschild also hier, direkt vorne dran, an so einem weißen Gewand und blaues Gewand und was weiß ich, was alles. Der trug die Last für das Volk auf den Schultern und er hatte sie nah am Herzen. Das war die Aufgabe des Hohepriesters, das Volk im Herzen zu tragen. Das ist eigentlich ein pastoraler Dienst. Du hast die Menschen auf dem Herzen und du trägst ihre Last. Das bedeutet, du bringst ihre Anliegen vor Gott. Und einmal im Jahr, am Tag der Versöhnung, im September, unserem September, hat der Hohepriester vollkommene Tiere geschlachtet, an denen kein Fehl und kein Tadel war. Und dann hat er das Blut genommen und hat sich sein hohepriesterliches Gewand angezogen und ist hineingegangen ins Allerheiligste des Tempels oder der Stiftshütte. Dort durfte man nicht reingehen, dort durfte man nur einmal im Jahr reingehen und nur einer, der Hohepriester, nur einer war würdig, nur einer war von Gott bestimmt, dort hineinzugehen in diesen Bereich mit dem Blut. Dann stand er vor der Bundeslade und sollte das Blut also auf die Bundeslade drauf sprengen und auf diese Art und Weise die Sünden des Volkes wieder für ein Jahr bedecken. Das hat er gemacht. Und es war alles so streng und man musste da so vollkommen deutlich nach dem Gesetz vorgehen, dass wenn du das nicht gemacht hast, ein unvollkommenes Opfer gebracht hast oder verkehrt angezogen warst, als Hohepriester, ein bisschen tot umgefallen. Deswegen haben die einen Strick um den Knöchel getragen. Dass wenn der Hohepriester also vorbereitet reingegangen ist und dann im Allerheiligsten drinnen stand und festgestellt hat, jetzt ist er doch nicht so vorbereitet gewesen und tot umfällt, man kann ja nicht reingehen, man darf ja nicht rein. Also was macht man da? Man kann nicht einfach so, verstehst du, unter dem Vorhang durchlangen und den irgendwie da rausziehen. Man hat sich gedacht, hey, wir sind schlau, wir sind vom Bau, wir nehmen einen Strick und dann ziehen wir ihn wieder raus, wenn er sich nicht mehr rührt. Ich weiß nicht, ob das passiert ist, weil die waren natürlich sehr, die haben das sehr, 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 sehr ernst genommen, diese Hohepriester. Aber so war das seinerzeit. Aber Gott hat gesagt, in Jeremia Kapitel 31, Vers 31, die Zeit kommt, da werde ich eure Sünden nicht mehr nur bedecken, sondern da werde ich die Sünden wegnehmen, auslöschen. Auslöschen. Wie Nebel, der in der Senke liegt und die Sonne kommt raus und nimmt die Sonne den Nebel weg. Genau so wird Gott kommen, wird Jesus kommen und wird die Sünde wegnehmen, sodass man wieder klar sieht und der Nebel der Sünde weg ist. Es kommt ein neuer Bund, sagt Gott da. Da werdet ihr nicht mehr nach dem Gesetz euch verhalten müssen, sondern ich werde euch ein neues Wesen geben, eine neue Natur geben. Denn dieses Blut im Alten Testament, das konnte dir keine Natur, neue Natur geben. Du hast halt weiter gewurstelt in deinem alten Zustand mit bedeckten Sünden, aber musstest immer noch unter deiner Sündhaftigkeit weiter laborieren. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Jetzt kommt zunächst mal Johannes der Täufer ins Spiel. Als Jesus nämlich getauft war und umherging, ruft Johannes der Täufer plötzlich aus und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Sag mal, wegnimmt. Nicht bedeckt, wegnimmt. Das ist eine Besonderheit an Jesus. Jesus ist Hohepriester und Opfer zugleich. Weil er der einzige Mensch ist, der vollkommene Mensch, der die Sünden der Menschen auf sich nehmen kann und dafür gerichtet werden kann, aber dann aufgrund seiner eigenen Gerechtigkeit, aufgrund seiner eigenen Vollkommenheit wieder von den Toten auferstehen kann. Denn Sünder bleiben tot. Verstehst du? Sünder können nicht wieder erweckt werden. Zum Schluss werden sie auferweckt zum Gericht. Aber sie kommen nicht wieder zum Leben zurück in Gerechtigkeit. Ist nicht der Fall. Aber Jesus, der selber sündlos war, der konnte aus dem Ort des Gerichts, aus der Hölle wieder rauskommen und konnte auferstehen von den Toten. Das konnte nur er. Nur er. Es gab nur einen, der diese Art, dieses Amt überhaupt bekleiden konnte, der die Voraussetzungen hatte. Es gab im ganzen Universum ein einziges Wesen. Ein einziges. Und es war Jesus. Und er musste sich bereit erklären, dieses Amt zu übernehmen. Und er hat sich bereit erklärt. Und wir haben keine Ahnung von diesem Amt. Wir wissen viel zu wenig drüber. Wir müssen uns ein Bewusstsein aneignen, dass Jesus unser Hohepriester ist, dass er unsere Gebete, wenn wir sie so vor uns hinstammeln und gar nicht genau ausdrücken können, was wir überhaupt meinen und was wir eigentlich überhaupt wollen, also unsere Begrenztheit, unsere menschliche, unsere Schafsköpfigkeit sozusagen, akut spüren, dann nimmt er das alles und sortiert es aus und bringt es in richtiger Form vor Gott und zum Schluss kommt eben doch ein Segen, obwohl dein Gebet nicht vollkommen war. Hey, hallo, glaubt es. Sag, danke, Herr. Du bist vielleicht nicht vollkommen, aber er ist vollkommen. Und er verwendet sich für dich. Er verwendet sich Tag und Nacht für dich. Er lebt ewig, damit er sich für dich verwendet, heißt in der Bibel. Das macht er, das ist seine Aufgabe, das ist sein Job. Als ich neulich mal gebetet habe, ein bisschen längere Zeit, eine intensivere Zeit mit Fasten und so, hat der Herr mir das ganz klar vermittelt in sein Herz hinein. Ich bin ein Kümmerer. Ich sorge mich, ich kümmere mich. Ich bin an meinen Leuten dran und versuche, denen zu helfen. Jetzt lass ihn in Gottes Namen. Du musst diesen Hohepriester annehmen, in dein Leben einladen und akzeptieren. Sonst kannst du nämlich zwar einen Hohepriester haben, aber keinen Vorteil davon haben. Jesus ist gekommen, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Menschen, das die Sünden der Welt wegnimmt, wegnimmt, wegnimmt. Und du denkst immer noch an die Sünde, die du vor 20 Jahren gemacht hast. Wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, du weißt genau, was es ist. Oder vor 15 Jahren, oder vor 10 oder 5, oder vor 2 Jahren. Und du leidest immer noch dran. Und du denkst dir, oh Gott, was habe ich nur getan? Und jetzt denkst du, dass du für diese Sünde bestraft wirst. Und immer wenn dir was Schlechtes passiert, denkst du dir, ja, es ist wahrscheinlich wegen dem. Hallo, du brauchst den Hohepriester. Du musst akzeptieren, dass er dir diese Sünde längst vergeben hat. Vergeben und vergessen, ausgeräumt. Nicht bedeckt, sondern ausgelöscht. Der die Sünden der Welt wegnimmt, wegnimmt. Du bist dann wieder rein und weiß, deswegen habe ich heute Auferstehungsweiß an. Na, um mich zu erinnern, ich habe einen Hohepriester, der sich da kümmert um diese Sachen. So, dank ihm also. Sag, danke Herr, dass du mein Gebet in vollkommener Weise vor den Vater bringst. Danke, dass die Erhörung unterwegs ist. Das sollte dir Leichtigkeit vermitteln. Das möchte ich heute Morgen, dass dir Leichtigkeit vermittelt wird. Das Problem, das wir heute Morgen besprechen, ist, du betest, aber es tut sich nicht schnell genug. Die Lösung ist, akzeptiere Jesus als deinen Hohepriester. Und sag, hey, danke Jesus, dass du mein Anliegen vor den Vater bringst. Und dann dankst du ihm, denn schau, dann bist du im Glauben. Und dann tut sich da schneller was. Amen. Danke für das donnernde Amen. Ihr seid sprachlos, ich weiß. Aber so ist es. Das ist eine richtig gute Sache. Die hohen Priester, die sollten seinerzeit da mit ihren Klamotten reingehen in den irdischen Tempel und haben dort das Blut dargebracht. Aber im Hebräerbrief, da heißt es, das Blut von Böcken und Kälbern kann die Sünden der Menschen nicht wegnehmen. Jesus ist gekommen, hat ein vollkommenes Opfer gebracht. Ein vollkommenes Opfer hat er dargebracht. Schau, das Erlösungswerk, das war nicht vollbracht, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht am Kreuz und gestorben ist. Wisst ihr, was da vollbracht war? Seine ganzen Aufgaben auf der Erde hier unten, die waren vollbracht. Aber das Erlösungswerk selber, das war noch nicht vollbracht. Dazu musste er nämlich erst einmal wieder auferstehen. Denn sterben kann jeder, auferstehen die wenigsten. So, Jesus ist wieder auferstanden. Und es war nicht alles. Als er dann seine liebsten Leute gesehen hat nach der Auferstehung, er ist ja ein bisschen im Garten geblieben, okay, ist ja ein bisschen im Garten rumgelaufen, hat gewartet, bis sie kommen. Ja, und dann ist Maria Magdalena auch tatsächlich gekommen und noch die anderen Marias und er hat sich ihnen geoffenbart. Und er hat gesagt, fass mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater und zu eurem Vater. Er war noch voll mittendrin in seinem Gang hinein ins himmlische Heiligtum. Was hat er gemacht? Er ist in den Himmel gegangen, ist im himmlischen Tempel hineingegangen, ins himmlische Heiligtum, ist vor die eigentliche Bundeslade Gottes im Himmel gegangen, wo keine goldenen Keruben drüber stehen, sondern echte, lebendige. Und er hat sein Blut genommen und hat es auf den Sühnedeckel im Himmel gegossen. Und in dem Moment, als das Blut auf dem Sühnedeckel war, hat sich die Tür geöffnet zwischen Gott und den Menschen. Und im Tempel unten ist der Vorhang endgültig zerrissen und der Weg war frei. Der Weg zum Thron ist frei durchs Blut Christi. Das Blut Christi hat den Weg freigemacht, für dich und für mich freigemacht. Wir können jetzt freimütig zum Thron der Gnade gehen, um Barmherzigkeit zu empfangen und um Gnade zu empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Mann, ich möchte, dass wir das so richtig innerlich erfassen, denn das hat das Potenzial, dein Leben nachhaltig zu verändern und zu verbessern. Deine Gebete schneller erhört zu bekommen. Das hat Jesus gemacht. Und dann hat er sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Weißt du, was er da macht? Er vertritt jetzt unsere Anliegen vor dem Vater. Das ist eine phänomenale, fantastische, wunderbare Sache. Aber dieses ganze Opfer, dieses ganze Werk hilft dir nichts, wenn du es nicht annimmst, wenn du nicht Jesus einlädst in dein Leben und zu ihm sagst, okay, gut. Jesus, sei mein Hohepriester, sei mein Mittler zwischen Gott und mir. Und vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben, mach mich neu, mach das. Nur dann wird es was. Nur dann wird es was, nur dann wird es was. Ansonsten stehst du auf dem Schlauch und es ist nicht so richtig gut. Aber lass mich jetzt noch ein bisschen über die Kraft des Blutes reden, die Kraft des Blutes. Das sehen wir schon im Alten Testament auch. Passa. Das Volk Israel war in Sklaverei in Ägypten. Gott ist zu Pharao gekommen durch Mose und hat zu ihm gesagt, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao hat gesagt, nö. Dann hat Gott ihn bestraft mit 10 Plagen. Also, wenn du auch geschlagen werden willst mit 10 Plagen, dann widersteh Gott. Dann mach's wie Pharao. Dann sei ein Tyrann den anderen gegenüber. Dann versklav deine Mitmenschen. Sei nicht fair. Dann leb so. Kann aber sein, dass du dann so richtig mal gegen die Wand läufst. Naja, auf jeden Fall hat sich der Pharao nicht bereden lassen. Er ist stur geblieben. Mein Wille ist mein Himmelreich und ich behalte diese Sklaven. Basta. Dann hat Gott gesagt, wenn du das magst, wenn du meinen Sohn nicht gehen lässt, Israel, dann will ich deinen Sohn dir wegnehmen. Dann werden die Erstgeborenen sterben. Und der Pharao sagt, glaube ich erst, wenn ich sehe. Und dann hat Gott was gemacht. Er hat gesagt, ihr Israeliten, dass ihr nicht dasselbe Schicksal erleiden müsst wie Ägypten. Dass die Heiligen und das Volk Gottes nicht dasselbe Schicksal erleiden muss wie die Welt. Will ich, dass ihr Lämmer schlachtet. Passalämmer schlachtet. Das esst ihr dann in der Nacht, bevor ihr auszieht aus Ägypten. Denn es ist jetzt das Ende eurer Gefangenschaft. Ich werde den Pharao mit starker Hand heute Nacht zwingen, euch gehen zu lassen. Wenn er sieht, dass sein Erstgeborener gestorben ist, wird er euch ziehen lassen. In ganz Ägypten wird es ein Wehklagen geben. Ich will nicht, dass es bei euch auch ein Wehklagen gibt. Deswegen schlachtet das Passalamm. Das könnt ihr dann essen. Aber ich möchte, dass ihr was Besonderes mit dem Blut macht. Schau, dieses Besondere musst du auch mit dem Blut machen. Was haben sie machen sollen? Sie haben das Blut hernehmen sollen und haben es an die Türpfosten streichen sollen. Links und rechts und oben. Und wenn ich jetzt mal so links und rechts und oben und unten verbinde, was kommt dann dabei raus? Und dann sagt Gott, wenn der Todesengel, den Gott geschickt hat, durchs Land geht, um das Gericht zu vollziehen, und er sieht das Blut, dann wird er an euren Häusern vorbeigehen. Wir haben auch ein Blut, nicht das Blut von einem Passahlamm, das wir jedes Jahr schlachten müssen, sondern siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Wir haben das Blut Christi. Und dieses Blut, das musst jetzt du an die Türpfosten deines Lebens tun. Du sagst, Pastor, das ist aber sehr abstrakt. Das ist noch abstrakter wie das Bild hinter mir. Wie soll ich bitte das Blut Christi, der im Himmel ist, an die Türpfosten meines Lebens tun? Das ist ganz einfach. So dass man von außen sieht, dass das Blut an dir ist oder an deinem Haus ist. Man soll dir in anderen Worten ansehen oder anmerken oder man soll von dir wissen, dass du Jesus nachfolgst. So bringst du das Blut an. Das soll ja jemanden, der von außen vorbeigeht, ein Zeichen sein. So, meine Frage ist also, wenn du das Blut erleben willst, wenn du den Schutz des Blutes erleben willst, dann ist es so notwendig, dass es an die Türpfosten angebracht ist. In anderen Worten, dann ist es wichtig, dass die Leute wissen, dass du ein Christ bist. Wissen die Leute, dass du ein Christ bist oder bist du ein Undercover-Agent des Herrn? Gott ist CIA-Agent. Du bist so geheim, dass es noch nicht einmal der Herr wirklich weiß, dass du ihm nachfolgst. Du steckst so tief in den Karteien drinnen, ja, ganz weit hinten unten. Oh, nee, es ist wichtig und gut für dich, wenn man weiß, dass du Christ bist, dass du dich als solcher zu erkennen gibst. Jesus und ich, wir sind so. Wenn sie an dich denken, sollten sie daran denken, dass du einen Erlöser hast, dass du einen Herrn hast, dass du anders bist als die anderen. Ja, aber dann bin ich ja komisch. Okay, aber wenn die Leute denken, du bist komisch, das haben sie von Jesus auch gedacht. Jesus weiß, wie das ist, wenn die Leute denken, dass man komisch ist. Dass die Leute denken, man hat einen Hau, dass man nicht so richtig dazu passt. Er weiß, wie das ist. Er hat es nämlich selber durchlebt. Er weiß, wie das ist. Und er hört dich, wenn du sagst, Herr, ich bin der Außenseiter und mir schmeckt das überhaupt nicht. Und der Herr sagt, ja, ich kenne das, ich weiß es. Ich weiß, wie das ist, ich weiß, wie es ist. Und du sagst, mach was. Und er sagt, ja, mach ich. Und dann wendet er sich zum Vater und sagt, hier fühlt sich jemand als Außenseiter, wir müssen es ganz, ganz dringend ändern. Am besten bringen wir Menschen in das Leben dieser Person, die sie auf andere Gedanken bringen, sodass sie auch wieder eine Gruppe hat, der sich anschließen kann. Am besten schicken wir den oder die in diese oder jene Gemeinde, da haben sie dann Gleichgesinnte. Da, 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 da. Ja, und so kümmert sich der Herr und so sorgt sich der Herr darum, dass es weitergeht mit dir und dass es besser wird mit dir. Er betet, er nimmt dein Anliegen, er formuliert es vor Gott. Und wenn Jesus betet, dann dürfst du davon ausgehen, dass er erhört wird. Also glaub nicht mehr so sehr an die Gebetserhörungskraft deiner Gebete, sondern lager das aus. Glaub an die Gebetserhörungskraft Christi. Das ist völlig anders. Das ist eine Glaubensbrücke, verstehst du, die uns der Herr hier schlägt. Und nochmal, das ganze Leben hier unten, das ganze Leiden, das er durchgemacht hat, das hat er einzig und allein deswegen gemacht, dass er würdig ist, ein würdiger Hohepriester, den Gott ernst nimmt und der seine Anliegen vor Gott so vertreten kann, dass sich da was tut. Offenbarung Kapitel 5. Dort hat der Gott auf dem Thron plötzlich eine Schriftrolle in der Hand, ein Buch mit 7 Siegeln. Und der Ruf geht aus, wer ist würdig, dieses Siegel zu brechen? Wer ist würdig, dieses Buch zu empfangen? Und sie schauen nach im ganzen Himmel, wo nur Heilige sind, im ganzen Himmel. Den durchsuchen sie und stellen fest, es ist niemand da, es ist keiner da, kein einziger da, der würdig ist, dieses Buch mit 7 Siegeln von Gott zu empfangen, damit er die Siegel brechen kann und der Menschheit sagen kann, was passieren wird. Denn wenn Gott eine Buchrolle dir übergibt, dann ist es eine Prophetie, eine Weissagung über Dinge, die kommen werden, ist es klar. Johannes sieht, dass im ganzen Himmel, wo nur Heilige da sind und Engel und göttliche Kreaturen und Christen jede Menge, er sieht, dass keiner, nicht einer würdig ist, dieses Buch mit 7 Siegeln zu empfangen. Und er fängt bitterlich an zu weinen. Er sagt, ach, das gibt's doch nicht. Da ist ein Segen für die Menschheit und es gibt keinen, der ihn aus der Hand Gottes empfangen kann. Ach, ist es furchtbar. Und dann kommt ein Engel zu ihm, gibt ihm ein Taschentuch und sagt zu ihm, tröste dir, es hat einer überwunden. Das Lamm Gottes hat überwunden. Das Lamm, das geschlachtet war, das hat überwunden. Und der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er geht hin, dieser Löwe aus dem Stamm Juda, und nimmt das Buch aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Und der Prophet schaut hin auf den Löwen aus dem Stamm Juda und er sieht keinen Löwen. Er sieht ein Lamm, das geschlachtet war. Das ist Jesus in seiner Funktion als Hohepriester. Jesus als Hohepriester empfängt das Buch mit den 7 Siegeln aus der Hand des Herrn, aus der Hand des Vaters. Und jetzt im Verlauf von Kapitel 6 bricht er dann die 7 Siegel auf. Wir wissen das. Der weiße Reiter, der rote, der schwarze Reiter, der fahle Reiter. Und dann das 5. Siegel ist, wo die ganzen Getöteten im Namen des Herrn, die Märtyrer der Endzeit, wo die zu Gott schreien und sagen, räche unser Blut. Und Gott sagt, ja, kommt schon. Dann kommt das 6. Siegel. Wer weiß noch, was das 6. Siegel ist? 6. Siegel ist Klimawandel, ihr Lieben. Aber ein solcher, an dem die Menschen nichts ändern können. Außer dadurch, dass sie sich zu Gott wenden. Was sie natürlich nicht machen. Naja, manche machen es schon. Manche machen es schon. Es wird in der Endzeit, in der Zeit der Offenbarung, werden zwei Dinge passieren. Eine gewaltige, gewaltige Endzeiternte und gleichzeitig viel Märtyrertum, viel Leiden, einen Staat, der vollkommen durchgeknallt ist und wieder faschistoid, sozialistisch, kommunistisch agiert, auf eine ganz, ganz üble Art und Weise. Diese Sachen werden da passieren. Massen von Menschen werden sich bekehren und Massen von Menschen werden versklavt werden. Und viele werden wegen ihres Glaubens sterben, aber sie werden in die Hand Gottes fallen. Man wird sie um einen Kopf kürzer machen, aber dieser Kopf und der ganze Körper, die fallen beide in die Hand Gottes und sind dann gerettet. Okay? Das sagt das Wort Gottes. Du sagst, Mensch, Pastor, ja, wir sprechen von ernsthaften Dingen, von Dingen, die wirklich wichtig sind. Es geht um Leben und Tod, meine Damen und Herren. Es geht um deine Ewigkeit. Oh Mann, ich habe noch so viele gute Sachen zu sagen, aber habe so wenig Zeit. Folgendes noch. Als Jesus am Kreuz hing und sein Blut für dich und für mich vergossen hat, als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt und dir ein neues Wesen einpflanzt. Als Jesus dort am Kreuz hing, haben ihn ja böse Menschen dorthin gehängt. Sie haben Jesus abgelehnt. Sie haben den Wohltäter, den Heiler, den, das er gespeist hat, haben sie abgelehnt. Der die Tausende gespeist hat auf wunderbare Art und Weise. Den Guten haben sie abgelehnt. Und sie haben gefordert, dass ihnen ein Mörder statt seiner freigelassen wird an dem Tag. Was soll ich mit Jesus machen? Kreuze gehen. Und mit Barabbas, den kannst du laufen lassen. Der Unschuldige ist verurteilt worden. Der Mörder ist laufen gelassen worden. Der erste, den Jesus vom Tod errettet hat, war der Mörder Barabbas. Ich hoffe, dass sich der bekehrt hat. Da gibt es einen Hollywood-Film drüber mit Anthony Quinn als Barabbas. Wer das schon mal gesehen? Fand ich seinerzeit immer inspirierend, ja, so Zeugs. So das Gewand und diese ganzen Bibelschinken, ich fand die gut. Und was kommt heute im Fernsehen? Ein Mist. Naja. Auf jeden Fall hängt Jesus am Kreuz und sie haben ihn abgelehnt. Sie haben Jesus abgelehnt. Und was ist dann passiert? Als Jesus geschrien hat und gestorben ist, hat die Erde gebebt. Und es ist eine Dunkelheit übers Land gekommen, so dunkel, wie wenn du im Sack stecken würdest. Im Sack. Ich sage mal eins, wenn du Jesus ablehnst, wird auch deine Erde beben. Wird auch dein Leben ins Wanken geraten. Und es wird die Dunkelheit auch einziehen in dein Leben. Und wenn du Jesus ablehnst, nachdem du ihn erkannt hast, nachdem du erkannt hast, dass er wichtig ist, wie wichtig, dass er ist, dass er entscheidend wichtig ist für dich und für deine Ewigkeit. Wenn du ihn dann ablehnst, dann passiert in deinem Leben das, was auf Golgatha passiert ist. In dem Moment, in dem du Jesus ablehnst, kreuzigst du ihn sozusagen. Du schaltest ihn aus deinem Leben, räumst ihn ab. Aber das kannst du nicht. Denn dann bleibst du in deinen Sünden und dann bebt die Erde und dann bebt die Erde auch bei dir. Dann kommt dein Leben ins Wanken, ins Schwanken. Und wo du noch keine Probleme hattest, da kriegst du dann welche. Außerdem kommt eine Dunkelheit über dein Leben. Und es geht dann so aus wie mit Israel seinerzeit. 40 Jahre, nachdem sie Jesus ans Kreuz genagelt haben, standen um Jerusalem herum 40.000 Kreuze. Und Jerusalem wurde belagert von den Römern, von der 10. Legion, erst von Titus, dann von Vespasian. Oder erst von Vespasian, dann von Titus, nachdem der Kaiser geworden ist. Die haben die Stadt seinerzeit vollkommen zerstört. Die haben den Tempel vollkommen kaputt gemacht. Und die ganzen Schriften, die ganzen Ahnenregister im Tempel, die haben sie alle zerstört. Der einzige Mensch, der bis zum heutigen Tag seine Ahnenreihe zurückfolgen kann, bis auf Adam, ist Jesus. Alle anderen Berichte sind zerstört, der Tempel ist zerstört gewesen. Die haben die Stadt so kaputt gemacht, dass man einen Pflug drüber ziehen konnte, weil sie Jesus abgelehnt haben. Du willst Jesus nicht ablehnen oder es wird nicht besser mit dir. Wenn du allerdings Jesus annimmst, dann ist es anders. Dann passiert was. Dann passiert mit dir das Gegenteil, wie das, was mit Kain passiert ist. Schau, das Blut spricht. Blut spricht. Kain erschlägt Abel. Und er verscharrt ihn und er denkt, niemand hat mich gesehen, super gut. Und Gott kommt zu ihm. Gott spaziert den Wanderweg entlang und sagt zu ihm, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Keine Ahnung. Bin ich meines Bruders Hüter? Keine Ahnung. Und Gott sagt, das Blut Abels spricht zu mir von der Erde her. Du hast Blut in den Boden fließen lassen. Deswegen bist du jetzt verflucht vom Boden weg. Du hast übergesündigt. Und der Erdboden, der ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Deswegen wird der Erdboden dich jetzt, dir nicht mehr seinen Segen geben. Und Kain war Bauer. Er sagt jetzt, du hast hier das Falsche geopfert, deinen Bruder anstatt ein Lamm. Das ist nicht gut. So kommt jetzt ein Fluch über dich, Kain. Was jetzt passieren wird, ist das, dass du im Beruf keinen Erfolg mehr haben wirst. Du bist Bauer und du pflanzt und machst und tust, wird nicht mehr klappen. Kein Segen mehr da. Aber im Hebräerbrief Kapitel 12, irgendwo weiter hinten, können wir jetzt nachschauen, machen wir jetzt nicht mehr, da steht, das Blut Christi spricht bessere Dinge als das Blut Abels. Das Blut von Abel hat Kain verurteilt. Und Kain ist unstet und flüchtig geworden. Hat dann eine Stadt gegründet, die erste Stadt in der Bibel. Städte kommen in der Bibel übrigens nicht besonders gut weg. Ja, Babel wird zerstört von Gott. Sodom und Gomorra waren Städte. Die einzige Stadt, mit der es dann mal wieder besser wird, ist Jerusalem. Die hat aber einen Priester, einen Hohepriester. Der Melchisedek hat die gegründet. Das Blut Christi spricht besser als das Blut von Abel. Das Blut Jesu spricht nämlich von Vergebung. Wenn du zu Jesus gehst und zu ihm sagst, Jesus, du sollst dein Blut nicht umsonst vergossen haben, sondern ich will den Vorteil deines Blutes für mich in Anspruch nehmen. Ich will, dass dein Blut meine Sünden bereinigt und auslöscht und mir neues Leben gibt. Dann passiert was. So wie Kain vom Erdboden wegverflucht worden ist, so wirst du zum Erdboden hin gesegnet. Durchs Blut Christi. In anderen Worten, plötzlich ist Gunst und Gelingen in dein Leben einprogrammiert. Hast du das gehört? Das Gegenteil vom Fluch passiert bei dir, nämlich der Segen. Du nimmst Jesus in dein Leben auf und der Segen zieht bei dir ein. Plötzlich wird es auch was im Beruf. Plötzlich kommst du mit schwierigen Leuten leichter aus. Die ändern sich nicht, aber du hast dich geändert. Du siehst es jetzt anders. Du bist jetzt nicht mehr so beleidigt, wenn man dich blöd anmacht, weil du weißt, hey, Jesus hat mir auch blöd angemacht und irgendwie würde er mich dafür entschädigen, irgendwie würde er mir was Gutes passieren lassen dafür. Halleluja. Du kommst plötzlich auf eine ganz neue Ebene der Zuversicht und des Glaubens und des siegreichen Lebens. Weil du Jesus im Leben hast, weil du jetzt einen Hohepriester hast, der dich trägt, der dich balanciert, der dich hindurchträgt durch die Wirren des Lebens. So wie es für einen abwärts ging, so soll es für dich aufwärts gehen. Schau, für dich, wenn du Jesus annimmst, bricht der Auferstehungsmorgen an. Und du steckst vielleicht fest, so wie Jesus in den Problemen festgesteckt hat. Ich meine, wenn du tot bist, schon mal das erste Problem. Zweitens, du bist einbalsamiert und eingewickelt in Grabkleider, wie eine Mumie, du kannst dich nicht mehr rühren. Zweites Problem. Drittes Problem, du bist in einem Osterei, hätte ich beinahe gesagt, in einem Felsengrab versteckt. Okay, das ist das Dritte. Das vierte Problem ist natürlich, dass dieses Grab verrammelt ist. Das fünfte Problem ist, da ist eine Wache drumherum. Wenn du also rausgehst aus diesem Grab, dann schießt sich die Wache nieder. Und außerdem sind sie ja alle gegen dich. Sie haben dich ja gerade ans Kreuz geliefert und dich getötet und dich beerdigt. Also gegen Jesus hat viel, viel, viel gesprochen. Aber er war Gott gehorsam. Das ist der Schlüssel auch für dich. Jesus wird dir ein guter Hohepriester, wenn du ihm gehorchst. Er kann dich vertreten, wenn du ihm gehorchst, sagt die Bibel im Hebräerbrief wieder. Wenn du ihm gehorchst, dann macht er das. Dann wird er zu dir kommen und wird dich aus denselben Problemen herausholen, in denen er gesteckt hat. Wenn du tot bist, weckt er dich von den Toten auf. Wenn du im Grab drinnen steckst, wenn du in einem wirklich üblen Verlies drinnen steckst, wohnst, dein Leben wie ein Grab ist, dann rollt er den Stein weg oder ein Engel rollt den Stein für dich weg. Er gibt dir neues Leben und er lässt dich heraustreten ins Licht des Ostermorgens. Das ist, was Jesus bereit ist zu tun für dich hier und heute. Ostern hin oder her. Amen. Okay, wie gesagt, da kann man noch viel drüber sagen. Ich habe jetzt das Wichtigste gesagt, habe das jetzt grob umrissen. Da gibt es noch wirklich viel mehr zu sagen. Du hast einen Hohepriester, wenn du ihn in dein Leben einlädst und wenn du ihm gehorchst, mit ihm lebst, ihm nachfolgst, dann vertritt er deine Anliegen vor Gott. Dann liegt die Last nicht mehr auf ihm, auf dir, sondern die Last liegt, denk an die Schulterklappen des Hohepriesters, er trägt sie auf seinen Schultern. So wie das Volk Israel in die Edelsteine eingraviert war. Und der Hohepriester Aaron, der hat sie auf den Schulterklappen getragen, dieses ganze Volk. So ist dein Name eingraviert auf einem Edelstein, den Jesus auf der Schulter trägt. Er trägt dich. Wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest, wenn du Jesus zu deinem Mittler zwischen Gott und dir, zu deinem Hohepriester machen möchtest, wenn du diesen ganzen Segen abbekommen möchtest, volle Wagenladung, der Herr ist jetzt bereit, dich anzunehmen. Ich schlage vor, wir laden ihn ein in unser Leben und wir beten miteinander. Mach mal die Augen zu und bet mit mir. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Sei mein Mittler. Sei mein Hohepriester. Trag mich auf deinen Schultern. Vertritt mich vor Gott. Ich nehme dich jetzt an als meinen Hohepriester. Danke, Herr. Amen. Amen. Preis dem Herrn.